Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Am nächsten Freitag, am 8. Mai, jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 75. Mal. Aus diesem Anlass begrüße ich ihn Leute Niklas Frank, ehemaliger Sternjournalist und ein Mann, dessen Leben mit diesem düsteren Kapitel der deutschen Geschichte auf vielfältige Weise verwoben ist. Sein Vater Hans Frank war als Generalgouverneur von Polen einer der Hauptverantwortlichen des Holocaust. Er selbst hat sich in zahlreichen Artikeln und mehreren Büchern mit seiner Familiengeschichte auseinandergesetzt. Herzlich willkommen, Leute. Niklas Frank, hallo.
Dankeschön.
Herr Frank, wenn sich die Hörer wundern, warum das vielleicht ein klein wenig anders klingt als aus dem Studio. Sie sind mir Corona-bedingt aus dem Homeoffice, aus Ihrem Häuschen in Ecklack zugeschaltet. Ich gestehe, ich hatte den Namen vorher noch nie gehört. Wo genau liegt Ecklack?
Das liegt in der Wilster Marsch, 20 Kilometer westlich von Itzehoe, ungefähr 80 bis 90 Kilometer von Hamburg entfernt, an Richtung Nordsee. Wir können von unserem Häuschen aus den Nordostseekanal sehen.
Aber Ecklack ist nicht so groß, dass es eine riesige Bildungslücke ist, wenn man den Ort nicht kennt, oder?
Seit ich da wohne, wäre es natürlich eine Bildungslücke.
Wie viele Einwohner haben Sie?
Ich glaube so 200, meist noch bäuerliche Betriebe und viele Leute, die dann woanders arbeiten.
Also man kennt sich untereinander.
Ja, ja.
Sie haben einen großen Garten, hatten Sie mir im Vorgespräch erzählt. Stimmt es, dass Sie im Garten eine Vogelscheuche stehen haben, die den Mantel Ihres Vaters trägt?
Ja, weil wir haben uns, meine Frau und ich, wir sind schon seit Jahrzehnten große Saunagänger und wo immer wir sind, legen wir uns sofort auch den dazugehörigen kleinen See an. Und wir haben hier Sauna und See und ich habe vor ungefähr, es sind jetzt glaube ich 6, 7 Jahre her, plötzlich aus Amerika eine Mail bekommen, da hat jemand geerbt den Ledermantel meines Vaters, den der Lieutenant Stein, der ihn damals verhaftet hat in Neuhaus am Schliersee in Oberbayern, mitgehen hat lassen. Und die Erbin hat dann gefragt, ob ich den haben will. Und da hatte ich gleich die Idee der Vogelscheuche an unserem See und habe den gefragt, wie viel es kostet. Da hat sie gesagt, $500. Und die habe ich dann überwiesen und dann kam dieser alte Ledermantel an.
Eine teure Vogelscheuche.
Ja, aber es war mir wert. Ich sehe sie aus dem Wohnzimmer und sage mir immer, siehste, das hast du verdient.
Wenn Sie verreisen, haben Sie auch immer ein Foto Ihres Vaters in der Brusttasche, das ihn zeigt, nachdem er von den Alliierten in den Nürnberger Prozessen zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Warum tun Sie sich das an?
Das ist für mich, das hat sich erst im Laufe der, vielleicht jetzt 30, 40 Jahre her, seitdem ich das habe. Ich habe das Foto immer nur dabei, wenn ich eine Jacke anhabe. Da ist es drin, zusammen mit dem ersten Foto meiner Frau und unserer Tochter und Enkelkinder. Und mittendrin sieht man die Leiche meines Vaters auf einer Decke ruhen mit kaputtem Genick. Und das ist einerseits, um sicher zu sein, dass er tot ist, und zum Zweiten, um mich daran zu erinnern, was passiert, wenn man total die Moral verliert und ein richtiger Massenmörder wird, vom Schreibtisch aus. Und drittens grinst er mich seit einigen Jahren an, weil seine Ideen, seine verlogene Ideologie eben nicht untergegangen ist mit Hitlers Reich, sondern weiterlebt und jetzt eben neue Früchte bringt.
Sie meinen die Tatsache, dass wir wieder eine rechte Partei in Deutschland haben, die in den Landtagen sitzt und inzwischen auch im Bundestag.
Ja,
da sprechen
genau.
Wir später nochmal intensiver drüber. Jetzt ist ja der 8. Mai, 75 Jahre Kriegsende, ein Datum, das wahrscheinlich auch Ihnen viel bedeuten wird. Mit Sicherheit wäre es ohne die Corona-Krise ganz anders beachtet worden. Bedauern Sie es, dass diesem Tag in diesem Jahr so viel weniger Aufmerksamkeit zuteil wird?
Also die es interessiert und die ein Herz in der Brust haben, die wird es interessieren, die werden daran teilnehmen innerlich. Mehr kann man ja momentan nicht machen. Für die anderen ist es eher ein Tag, wo man möglichst schnell drüber hinwegkommen will.
Sie waren damals 6 Jahre alt. Wie haben Sie diesen Tag in Erinnerung?
Wir waren aus unerfindlichen Gründen nicht im Schobau, unserem Haus am Schliersee, sondern ungefähr 500 Meter weiter oben in einem kleinen Häuschen und da wohnten wir bei Bekannten von meiner Mutter Und da weckte mich meine Mutter und sagte mir ins Gesicht ganz freudig, der Krieg ist zu Ende, der Krieg ist zu Ende. Das weiß ich noch sehr genau. Wobei noch kurz vorher hinter uns stand im Wald eine Flak mit einer Schneise raus in Richtung Norden und hat noch geschossen. Das war ein Mordskrach, aber das war am Abend zuvor noch.
Ihr Vater war 4 Tage zuvor verhaftet worden, am 4. Mai von amerikanischen Soldaten. Welche Erinnerung haben Sie an diese Verhaftung?
Da war ich nicht dabei. Ich weiß nur von meiner ältesten Schwester Sigrid und meinem ältesten Bruder Norman. Die waren noch mittags zu ihm hintergefahren. Er hatte so eine Art Büro im Josefstal und die waren noch bei ihm und er hat Kaffee und Kuchen gereicht und hat noch gesagt, ich bin wohl der letzte Reichsminister, der in Freiheit noch Kaffee und Kuchen austeilen kann. Und dann sind die mit dem Radl wieder weg und da sahen sie einen offenen Jeep kommen und da saß eben drin der Lieutenant Stein, deutscher Jude, der es Gott sei Dank nach Amerika geschafft hat und wegen seiner Muttersprache Deutsch eben darauf angesetzt war, die Topshots bei den Nazis zu verhaften. Und der verhaftete dann meinen Vater.
Das war ja für Ihren Vater wahrscheinlich auch nicht einfach, ausgerechnet vom Juden verhaftet zu werden.
Ich glaube nicht, dass der Lieutenant Stein, der ich gesagt habe, ich bin Jude, Herr Frank, freuen Sie sich besonders. Das glaube ich nicht. Er hat nämlich in die Runde gefragt, was mir meinem Vater besonders peinlich war. Das weiß ich von seiner Sekretärin, zugleich seiner letzten Geliebten, die mit ihm saß, die ich später befragt habe. Er hatte mich in die Runde gefragt, da saß noch der Koch, den er hatte, sein Adjutant. Und noch 2 Leute und dann fragte er in die Runde, wer von ihnen ist Herr Frank? Was schon sehr peinlich ist für einen, der an sich in der New York Times als Kriegsverbrecher Nummer 1 geführt worden war. Und da hat er vom Ich gesagt und ist dann aufgestanden.
War Ihnen klar als Kind, was Ihrem Vater drohte?
Nein, überhaupt nicht. Es war nur, als ich das dann hörte, dass der Vati von Amerikanern abgeholt worden war, das fand ich eher nur erstaunlich und das war mir überhaupt nicht klar. Nur, dass er eben doch in Richtung verhaftet wurde von den Amis, die ich von Anfang an gleich sehr mochte und vor allem als Kind dachte, alle Amerikaner sind Millionäre, ich werde das nie vergessen, obwohl das normale Panzersoldaten waren, die sehr nett zu uns Kindern waren übrigens.
Wie sind denn Ihre Mitschüler und die anderen Dorfbewohner in dem bayerischen Ort, in dem Sie wohnten, mit Ihrer Familie umgegangen? Denen war ja klar, das sind Kinder und das ist die Ehefrau von einem der größten Nazi-Verbrecher.
Meine Mutter war zwar sehr hochnäsig als Urpreußin, die wurde auch überhaupt nicht gemocht, aber sie hat immer zugelassen, dass wir voll integriert waren in der bayerischen Dorfbevölkerung. Also wir hatten jede Menge Freunde und ich sprach ein hundsgeschertes Bayerisch und es war nur so, dass ich mich noch erinnere, in der Schule hat dann, es war aber dann beinahe ein Jahr später, als schon der Prozess lief und der Vater immer wieder in der Zeitung stand, hat dann ein Junge mal hinter mir hergerufen, Gennigi, der Papa wird bald aufgehängt. Und dann habe ich nur Ja gesagt.
Sie beschreiben in Ihrem aktuellen Buch Auf in die Diktatur, wie Sie mit Ihrer Mutter und Ihren Geschwistern damals im Kino gesessen haben und im Vorprogramm Berichte von den Nürnberger Prozessen liefen, in denen eben Ihr Vater zu sehen war auf der Anklagebank. Hatten Sie da als Kind das Gefühl, wow, super, wir sind was Besonderes?
Also das war in jedem Fall war das was Besonderes, weil in den meisten Familien rings um uns waren die Väter gefallen oder kamen schwer behindert nach Hause, während unser Vater war verhaftet worden. Das war eine Sache, die man nicht vergleichen konnte. Das war was Besonderes und dann ein Jahr lang in der Presse die Berichte über den Prozess, wo mein Vater zwar nicht immer vorkam, aber die Fotos waren immer und er saß ja zum Stolz der Familie Frank in der ersten Reihe und nicht in der zweiten. Das war schon was. Das war schon was, dass man immerhin da so prominent ist, dass man in der Wochenschau seinen eigenen Vater sehen kann.
Wann ist Ihnen denn dann als Kind tatsächlich zum ersten Mal so richtig klar geworden, für welche Gräueltaten Ihr Vater verantwortlich ist?
Ja, das war, die Amis haben dann eine Zeitung rausgebracht. Die war nun in der wirklich mal endlich wieder eine freie Zeitung. Und da waren jede Menge Fotos drin über KZ-Leichen. Und das hat mich geschockt, weil es stand immer drunter Polen. Das Polen hat mich erschreckt, weil ich dachte natürlich, Polen ist oder war im privater Besitz der Franks. weil da ist es uns ja sehr gut gegangen mit der Burg im Krakau und Schloss Gressendorf und was weiß ich. Und das hat mich geschockt und hat zum ersten Mal diese Verbindung hergestellt zwischen meinem Vater, von dem ich wusste, dass er ein mächtiger Mann war und in Polen eben regierte, und diesen KZ-Leichen. Und mein ältester Bruder Norman, der hat diese Fotos natürlich auch gesehen und der ist damals zu meiner Mutter gegangen und hat gesagt, Mutti, wenn diese Fotos stimmen, dann hat der Vati keine Chance, weil er war natürlich schon im Prozess in Nürnberg. Und das hat mich geschockt und hat mich, glaube ich, ein Leben lang begleitet, ohne dass ich mir dadurch hätte das Leben kaputt machen lassen, das muss ich auch sagen.
Ihr Vater wurde dann hingerichtet in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober 1946. Wann haben Sie ihn das letzte Mal vor seinem Tod gesehen?
Ich habe immer gedacht, das war nach der Urteilsverkündung. Aber es war, wie ich in der Zwischenzeit recherchiert habe, war natürlich vor der Urteilsverkündung. Da bekamen die Familien der Angeklagten nochmal die Chance, den Vater zu sehen. Und da fuhren wir, es war so um den 20. September 1946 herum. Und da sind wir eben hingegangen, nacheinander, also alle fünf Kinder, die wir waren. Und ich habe ihn dann, das ging so 10-minutenweise, würde ich sagen, saß dann auf dem Schoß meiner Mutter, ihm allein gegenüber, in diesem Raum, wo aber ringsherum Barrieren waren, diese Glasfenster und das Gitter, dass man sich verstehen konnte. Und da saßen auch eben Göring und Speeren, wie sie alle hießen. Und da habe ich halt, hat er mich angelacht und mit mir geplaudert und mich belogen, weil ich wusste ganz genau, er wird hingerichtet.
Was hat er zu ihm gesagt?
Er hat vor allem mit mir herumgespaßelt, dass wir bald wieder lustig Weihnachten feiern am Schoberhof in unserem Haus am Schliersee. Und ich habe mir wirklich gedacht, ob sie es glauben oder nicht, Freien. Ich habe mir wirklich gedacht, warum lügt er? Er weiß doch, dass er gehängt wird. Das kam auch daher, weil der Anwalt meines Vaters schon im Sommer 1946 zu meiner Mutter kam in Neuhaus am Schliersee und ihr sagte, Frau Frank, die Beweise sind so unermesslich gegen ihren Mann, der wird keine Chance haben, mit dem Leben davonzukommen. Das haben wir auch erfahren und für mich war das da auch ganz klar. Und da war ich sehr, sehr enttäuscht, dass er mich in dieser Weise belügt und mir vorgaukelt, wir würden bald mit ihm in Freiheit Weihnachten feiern können.
Jetzt hat Ihr Vater ja in der Gefangenschaft in Nürnberg eine Bekehrung hin zum Katholizismus vollzogen. Sie haben später für Ihr Buch Der Vater eine Abrechnung auch den Pater interviewt, der Ihren Vater da in Gefangenschaft geistlich angeleitet und ihn auch zur Hinrichtung begleitet hat. Hat der Ihrem Vater die plötzliche Entdeckung seines Glaubens abgenommen?
Also der Father O'Connor, wie er hieß, das war eigentlich ein prächtiger, stämmig gebauter Mann, damals war er so um die 70, als ich ihn in Albany besucht habe, in seinem Kloster. Und ich habe erst später durch eine Doktorarbeit herausbekommen, dass er mal zu seinem evangelischen Kollegen gesagt haben soll, der hat es aber aufgeschrieben, ich glaube nicht, ob ich dem Glauben vom Hans Frank ihm wirklich glauben kann. Und der Norman pflegte zu sagen, so nachdem Hitler tot war, brauchte unser Vater einen neuen Gott und das war halt dann der Herrgott, der katholische. Also ich habe es ihm nie geglaubt, ich konnte auch nie leiden seine Briefe. Er hat sehr viele Briefe nach Hause geschickt, die unsere Mutter uns immer vorgelesen hat. Und sie haben als Kind ein besonders gutes Empfinden, was echt ist, was verlogen ist, was nur so Dampfplauderei im religiösen Sinne ist. Und ich konnte diese Briefe nie leiden.
Ihr Vater hat sein Todesurteil ja dann damals akzeptiert mit den Worten, ich verdiene und erwarte es. Sie haben ja alle seine Briefe, seine Aufzeichnungen gelesen. Würden Sie sagen, er war sich seiner Schuld wirklich voll und ganz bewusst?
Überhaupt nicht. In den letzten beiden Briefen, die er noch am Abend vor seiner Hinrichtung, eine an seinen Rechtsanwalt Seidel, später Fraktionschef der CSU, war es ein ganz feiner junger Kerl gewesen damals als Anwalt. Dem hat er geschrieben und meiner Mutter und beiden hat er geschrieben, einmal mit Sie, einmal mit Du natürlich, sorgen Sie dafür, dass die Wahrheit über mich ans Licht kommt. Ich war nie ein Verbrecher. Das war alles nicht zu glauben. Er hat nie wirklich diese Schuld, die er hatte, echt an sich rankommen lassen. Zumal ich auch noch entdeckt habe, nicht ich entdeckt, da hat mir ein Historiker das geschickt, er hat seine Schlussworte, die nur so von Jesus und Herrgott triefen, hat er zum großen Teil abgekupfert von der Predigt eines Pastors in Nordrhein-Westfalen. Und ich habe genau die Stellen, die er abgeschrieben hat. Ich meine, was ist das für eine Schuldanerkenntnis, wenn er nicht mal die in eigene Worte fassen kann? Nein, er war ein Lügner bis zum Schluss.
Dabei konnte ihr Vater ja wirklich gut reden. Er war studierter Jurist, er war ein extrem gebildeter Mann, war sehr kunstsinnig, ein toller Klavierspieler. Wie erklären Sie es sich, dass dieser gebildete, kunstinteressierte Mann zu einem überzeugten Nazi wurde?
Tja, also wirklich erklären kann ich mir nicht, dass er zu einem solchen Verbrecher wurde. Denn das ist immer noch das Zweite. Das Erste ist, dass er natürlich geboren 1900, doch im herrlichen Kaiserreich aufwuchs und dann plötzlich nach dem Ersten Weltkrieg erlebte, dass nichts mehr da war, dass Ländereien von Deutschland weggenommen worden waren, dass wir eine Rieseninflation bekamen, dass Riesenkrachs durch die Parteien auf den Straßen waren. Und er schrieb schon in seinem Jugendtagebuch, Deutschland braucht einen starken Mann, um die Ehre wieder herzustellen, und schrieb dann sogar noch dazu, vielleicht bin es ich. Es war damals sehr wichtig für die Mittelklasse, die ja die Weimarer Republik nie anerkannt hat, dass wer kommt, der wieder Deutschland in der alten, sagen wir mal, Kaiserreich-Glorie auferstehen lässt. Und da traf er eben auf Hitler, da war er 23 Jahre alt und verfiel dem halt total.
Wie oft hat er Hitler persönlich getroffen?
Also am Anfang sicher sehr oft, weil Hitler war ein furchtbarer Streithansel und mein Vater war sein erster Verteidiger. Das waren meistens Verleumdungsprozesse, die der Hitler angestrengt hat. Die waren auch leicht zu gewinnen, weil das ist immer eine Frage bei Verleumdung, wie kann ich es beweisen? Und mein Vater war ein ganz überaus ekelhafter Anwalt. Ich habe da verschiedene Verfahren von ihm durchgearbeitet. Er war wirklich widerlich, hatte auch mehrere Standesverfahren in seiner Rechtsanwaltskammer, weil er wirklich unmöglich auftrat. Und da war er sicher am nächsten Hitler. Meine Mutter hatte auch ihren Führerschein mit Hitlers Mercedes gemacht. Und dann, kaum hatte Hitler die Macht übernommen, war mein Vater eigentlich politisch ein toter Mann. Der hatte nichts mehr zu sagen.
Warum dann noch das Reichs- denn? Sehr erstaunlich.
Weil Hitler von Anfang an ganz genau erkannt hatte den hündischen Charakter von meinem Vater und hat ihn fallen lassen, weil er nicht mehr brauchte. Er brauchte nie wieder Prozesse führen.
Aber wieso hat er ihn dann später zum Generalgouverneur von Polen gemacht?
Ich glaube auch wegen des hündischen Charakters. Er wusste genau, der Hans Frank macht ihm keine Scherereien da drüben. Ja? Und auch wegen der Endlösung, die damals zwar in den Hirnen war, aber noch nicht richtig programmiert war, mit dem Massenmord an den Juden, da wusste er genau, der Frank macht ihm keine Schwierigkeiten. Ich glaube, das war das Einzige, was ihn dazu bewog. Und alle anderen Big Shots bei den Nazis haben den Kopf geschüttelt, dass er ausgerechnet den Hans Frank wieder aus der Versenkung holt.
Ihre Mutter hingegen fand Hitler ja furchtbar, lästerte über seinen Mundgeruch, ist auch nie in die NSDAP eingetreten. Wie erklären Sie es sich, dass sie trotzdem mitgemacht hat und ihren Vater nicht zur Rede gestellt hat?
Also zur Rede gestellt hat sie ihn sicher nicht in politischen Dingen. Meine Mutter kam aus einer ganz armen Familie in Forst und konnte nicht mal die Volksschule beenden, weil die einfach kein Geld für nichts hatten. Und sie kam also aus der Riesenarmut. Dann war sie selbstständige Sekretärin, hatte lauter ältere Geliebte, um unbedingt wegzukommen aus Forst. Dann plötzlich trifft sie auf diesen Hans Frank, der plötzlich Karriere macht. Und sie hat eiskalt, wirklich eiskalt die positive Seite so einer Karriere ausgenutzt für sich und ihre Freunde. Mein Vater in seiner Bildung pflegte diesen Kreis immer den Scheiß-Weiber-Kreis zu nennen. Und das hat sie wirklich eiskalt ausgenutzt. Sie hatte ja vorher noch mit Juden große Geschäfte gemacht, indem sie Pelze und kostbare Tücher in Kommission genommen hat und die dann weiterverkauft hat. Das hat sie alles mitgemacht. Sie müssen sich vorstellen, war mein Vater schon bayerischer Justizminister und kam nach Hause in die Münchner Wohnung in der Wiedenmeierstraße. Die war voller Pelze, die von Juden stammten. Und da hat es ihr dann verboten. Und sie hat sich auch nie um ihre jüdischen Geschäftspartner damals gekümmert. Sie war eiskalt. Sie war eiskalt. Was sie meinem Vater vorgeworfen hat, war, das hat sie auch brieflich, es liegt mir auch vor, sie sagte oder schrieb ihm, ich kenne nur ein Verbrechen und das ist die Feigheit. Und sie selber war nie feig. Sie hat eiskalt ausgenützt und sich bereichert, wo es nur ging. Und hat aber dann, und ich habe eigentlich nie wieder einen Menschen getroffen, der so in der Wirklichkeit lebte. Als alles vorbei war, hat sie wirklich sich wohl selber gedacht, das ist alles vorbei, ich habe nichts mehr. Und jetzt muss ich irgendwie meine 5 doofen Kinder ernähren. Und das hat sie doch ganz gut geschafft.
Sie hat dann die Biografie ihres Vaters veröffentlicht.
Ja, die Autobiografie, wenn man es überhaupt so nennen kann, ein Wort Schinken. Aber das hat sie auch sehr geschickt gemacht. Sie hat zunächst alle Adressen von der katholischen Kirche bekommen, von allen Priestern. Und hat die alle persönlich angeschrieben und hat das Buch angeboten in ihrem Eigenverlag Brigitte Frank. Das kostete 19 D-Mark und hat für den Druck bezahlt 4,50 Mark und hat nie einen Pfennig Steuern bezahlt. Wenn ich zu Hause war und es klingelte, dann sagte sie zu mir immer, Niki, geh zur Tür, wenn es ein Mann mit der Aktentasche ist, bin ich nicht zu Hause. Weil sie hatte natürlich furchtbare Angst vom Finanzamt. Sie liegt heute übrigens auf dem Waldfriedhof in München neben dem Grab eines Finanzbeamten. Da müssen die Franken schon immer drüber lachen.
Ihre Mutter wurde ja auch als Königin von Polen bezeichnet, weil sie eben so residierte auf der Burg in Krakau, auf der sie damals gewohnt haben. Wie haben Sie als Kind Ihre Kindheit mit Ihren Geschwistern auf dieser Burg erlebt?
Also wir waren sicher oft auf der Burg, aber mehr waren wir an unserem von mir sogenannten Wochenendschloss Kressendorf, das eigentlich dem Grafen Potocki gehörte. Das war viel schöner mit einem großen Schlossteich und mit riesen Ländereien drumherum und so weiter. Das war, da habe ich eigentlich die besseren Erinnerungen. Ansonsten kann ich nur sagen, dass wir unsere Mutter überhaupt nicht gekannt haben. Die haben wir erst wirklich kennengelernt, vor allem wir drei Kleineren. Meine Schwester, Jahrgang 35, mein Bruder Michel, Jahrgang 37 und ich, Jahrgang 39, erst nach dem Krieg. Sie war eigentlich immer weg und genoss das Leben, auch im Generalgouvernement.
Ihre Mutter hat ja auch nach wie vor dann Pelze gehandelt mit den Juden im Ghetto.
Nein, da hat sie nicht gehandelt, da hat sie gekauft und einfach vor allem auch Tücher, kostbare, sofern es die noch gab, und hat den Preis sozusagen selbst festgesetzt. Das war kein Handel mehr.
Hat sie sie auch mal mitgenommen ins Ghetto oder der Vater?
Ja, ich war einmal im Ghetto drin, an das erinnere ich mich zumindest, vielleicht war ich auch öfter drin. Ich sah lauter traurige Leute, das hat sie mir noch eingeprägt, die so rumgingen und ich habe keine Toten gesehen oder Sterbende auf den Gassen. Aber wir waren im Mercedes und neben mir saß die Kinderschwester Hilde und ich streckte da eben einem Jungen, der älter war als ich, viel älter, du musst so 8 bis 10 Jahre alt gewesen sein, dem streckte ich die Zunge weg und der reagierte eben, indem er sich einfach nur wegdrehte und ich fühlte mich als Sieger und lachte halt recht triumphierend. Und dann war ich nochmal, was ich für mich völlig unerklärlich war, fand, ohne meine Mutter, aber zusammen mit der Schwester Hilde, ich glaube, es war das Gestapo-Gefängnis. Da wurde ich reingebracht, die Hilde mit mir, und dann nahm ich ein Wachmann oder war es vielleicht sogar der leitende Officer oder was, und ging mit mir in einen dunklen Gang runter in den Keller, da waren lauter Zellen, und hob mich dann vor eine Zelle und da sollte ich durchgucken und dann sagte der Mann zu mir, auf dessen Arm ich hockte, schau mal, da sitzt eine ganz böse, böse Hexe drin. Und ich sah so eine junge Frau, die guckte nur auf die Erde, durch dieses Guckloch guckte sie nicht und ich fing da wieder mal an zu weinen. Und dann sagte eben der Mann zu mir, du brauchst nicht weinen, die ist bald tot. Und ich habe mich immer gefragt und habe die Schwester Hilde, die ja sehr viel dann dazu beigetragen hat, zu dem Buch, wo ich das drin schilder, die sagte mir eben, das war im Gestapo-Gefängnis. Sie wollte mir aber nicht sagen, warum sie drin war. Ich nehme an, sie hatte ein Verhältnis mit einem von den dort Arbeitenden. Weil sie war 22, 23 Jahre alt und unheimlich nette Frau. Alles, was an mir menschlich ist, kommt von der Hilde, nicht von meinen Eltern.
Wie stark hat sie insgesamt dieses Familienerbe zu wissen, mein Vater war ein Massenmörder, belastet?
Also, wenn Sie meinen Teil meiner Artikel im Stern oder mein sonstiges Leben oder meinen Roman 13 Liebesbriefe sehen, könnten Sie sagen, überhaupt nicht. Aber natürlich war es und ist bis heute immer in mir, aber immer aus einer gleichbleibenden Wut über das, wo mein Vater mit dabei war, was er angerichtet hat. Das werde ich ihm nie verzeihen können.
Sie haben ja den Weg der Auseinandersetzung gewählt mit den Eltern, mit der Vergangenheit des Vaters, auch mit der Mutter, eine bitterböse Abrechnung geschrieben. Wie sind Ihre Geschwister damit umgegangen?
Also wir waren 5 Geschwister. Als das erste Buch, diese bitterböse Abrechnung, rauskam mit meinem Vater, da war meine Schwester Brigitte, Jahre 1935, schon gestorben. Und dann gab es als nächstälteren von mir einen Bruder Michel, der damals schon Mitglied in der NPD war oder wurde. Der war sehr rechts und unseren Vater als unschuldiges Opfer von Hitler, Himmler und der sogenannten Siegerjustiz in Nürnberg empfand. Der hat mich also öffentlich sehr beschimpft und natürlich auch privat. Und dann gab es diesen nächstälteren Bruder Norman. Und der Norman, der hatte ein so geteilt, weil er so das Mantra hatte, ich weiß, dass unser Vater ein Verbrecher war, aber ich liebe ihn. Und aus diesem Falle ist er nie wirklich rausgekommen, hat es aber bis zum 81. Lebensjahr geschafft. Und dann gibt es noch die älteste Schwester Sigrid, die ist damals mit ihrem zweiten Mann dann nach Südafrika ausgewandert, weil sie beide die Apartheid so schätzten, die es damals noch gab.
Schön, ja.
Und die hat den Vater auch total verteidigt, dass der nie was Unrechtes getan hatte.
Sie selbst haben sich bis heute im Gegensatz zu Ihren Geschwistern sehr ehrlich mit dieser Geschichte der Eltern auseinandergesetzt, kämpfen bis heute gegen jede Form von Opportunismus und die Verharmlosung des Nationalsozialismus an. Vor wenigen Wochen, Herr Frank, ist ein neues Buch von Ihnen erschienen, Auf in die Diktatur, die Auferstehung meines Nazivaters in der deutschen Gesellschaft. Bei welchen Äußerungen die Politiker gemacht haben, denken Sie, das könnte genauso gut von meinem Vater stammen?
Tja, es gibt sehr viele Äußerungen. Es gibt einige, die sich mir eingebrannt haben. Ich fange einfach mal mit dem Herrn Reul ein. Der sagte nach irgendeinem Bundesgerichtshofurteil oder Bundesverfassungsgerichtsurteil, die Gerichte sollten mehr auf das Volk hören. Und wer so etwas sagt, der hat für mich letztlich null Erkenntnisse über das entsetzliche sogenannte Dritte Reich in sich. Der hat sich nie dem geöffnet. Der ist im Grunde, hat der null Demokratie im Hirn. Oder wenn jetzt wieder aus dieser Seite, was mich damals furchtbar geschockt hat, als der Kauder auf dem Höhepunkt der Griechenland-Krise dann sagte, weil wir die härtesten Bedingungen für Griechenland durchgesetzt haben in der EU, jetzt spricht Europa Deutsch. Wer so etwas sagt, das ist für mich etwas ganz Entsetzliches. Da weiß ich auch, das Dritte Reich ist an dem spurlos vorbeigegangen. Und wenn wir von den AfD-Politikern anfangen, ich meine, ob das Gauland ist, der, obwohl jeder Deutsche diese Bilder von den Leichenbergen in seinem Hirn trägt, von diesen 12 Jahren als Vogelschiss spricht, ist ein solcher entsetzlicher, zum unmenschlich neigender Mensch, das gibt's gar nicht. Und da fiel mir natürlich, oder ging mir, die habe ich ja eh in mir, die Sätze meines Vaters auf, die so ähnlich klingen. Nur haben diese Leute noch nicht die Macht. Und wenn sie die Macht haben, dann sehe ich da ganz schwarz für uns. Wir sind in jedem Fall bereit, wieder ein zweites Massensterben zu organisieren für unschuldige Menschen.
Meinen Sie wirklich, also Sie widmen Ihr Buch den 20 Millionen deutschen Demokraten und den 60 Millionen Diktaturanfälligen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Ja. Nein, das ist vermutlich untertrieben, weil die 20 Millionen als sehr hohe Zahl empfinde. Aber es ist wirklich so. Es ist wirklich so, wo sie rumgehen, wo sie wirklich hinhören. Ich hatte ja als Journalist Gott sei Dank die Chance, nicht in meiner eigenen Blase zu leben. sondern wirklich in die verschiedensten Gesellschaftsschichten einzutauchen, wegen irgendwelcher Interviews oder Reportagen und so weiter. Und da sehen Sie, in welcher Blase eigentlich die Einzelnen leben. Ja, und wenn Sie jetzt auch so sagen, ist das nicht übertrieben? Ja, in welcher Blase leben Sie denn? Wissen Sie, das stimmt schon. Die Gesellschaft ist ja gar nicht so durchlässig, wie es immer heißt. Jeder hat so seine Blase und natürlich die Rechten haben ihre rechten Blasen, aber es ist keine wirkliche Interaktion. Und die Demokratie ist für mich wirklich noch nicht bei uns im Herzen angekommen.
Aber meinen Sie nicht, dass gerade die jüngeren Menschen die Demokratie ja inzwischen unglaublich schätzen und sich zumindest das Gros davon keine andere Staatsform vorstellen kann?
Ja, dann wundert mich, dass zum Beispiel bei der Wahl in Thüringen auch sehr viele junge Leute, die Sie eben so positiv beschrieben haben, auch die AfD gewählt haben. Das stimmt so auch nicht. Das stimmt so auch nicht.
Ja, aber wenn Sie jetzt mal auf Gesamtdeutschland gucken, dann wählt die Masse eben doch noch demokratische Parteien und nicht die AfD.
Ja, ich habe auch immer gemeint, das bleibt auch so. Wir brauchen 5 bis 10 Jahre schwerste ökonomische Probleme. Ich habe überhaupt nicht gerechnet mit den Flüchtlingen. Und durch die Flüchtlinge, die dann plötzlich reinströmten zum Widerwillen der deutschen Herrenrasse, da ging es dann rund. Da ging es rund und das zeigte etwas, was trotz der hervorragenden Wahlergebnisse für die bürgerlichen Parteien noch immer da ist, was wirklich in uns schlimmert.
Jetzt schauen wir uns mal aktuell die Situation an mit Corona. Da ist ja die AfD quasi im Nirvana verschwunden. Plötzlich bekommen Wunderbar. Die bürgerlichen Parteien wieder Zulauf. Die AfD spielt aktuell kaum eine Rolle. Wie erklären Sie sich das?
Das ist ganz klar, weil der Coronavirus frisst natürlich auch die AfD auf, zum Teil auch die Grünen, wie man sieht an den Umfragewerten, weil jetzt haben natürlich die Deutschen zu Recht auch Angst. Und da ist alles andere wichtiger. Aber ich schwöre Ihnen, wenn die AfD irgendwo in irgendeinem Landesparlament oder gar im Bundestag die Macht hätte, dann würden die jetzt in den Zustimmungswerten sogar bei 60-70% liegen. Das liegt nur daran, dass sie keine Macht haben, dass sie nichts bestimmen können. Und das ist das Glück für uns noch.
Auf der anderen Seite ist ja, seitdem Ihr Buch erschienen ist, auch noch was ganz Entscheidendes passiert. Der rechte Flügel der AfD, sprich Björn Höcke und seine Anhänger, gilt jetzt offiziell als extremistisch und wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Wird die AfD auch ohne Corona noch so stark sein wie bisher?
Wenn den Deutschen nicht die Integration der Flüchtlinge gelingt, wird das immer eine Wunde sein, aus deren Eiter die AfD schöpfen kann. Das ist ganz klar. Natürlich ist jedes Volk, wenn man es genug füttert und mit genug Arbeit versät, eigentlich zufrieden. Ich bin nicht sicher, ob wenn eine wirklich echte Krise, die uns wirklich ans Herz packt. Nehmen wir an, der Coronavirus frisst sich weiter. Er macht Millionen arbeitslos. Er lässt unsere Renten, von denen ich schön lebe, zusammenschrumpfen, weil dem Staat gar nichts anderes übrig bleibt. Was meinen Sie, wie die AfD plötzlich ans Ruder käme? Das ist eben für mich, weil es ist nicht bei uns im Herzen. Wir haben der Diktatur bis zum 8. Mai 45 brav sind wir der gefolgt. Dann kamen die Amis und haben gesagt, da gibt's eine andere Staatsform, die heißt Demokratie. Ach, richtig, haben sie gesagt, die hatten wir schon mal in der Weimarer, war scheiße. Aber uns bleibt da eh nichts anderes, so wie jetzt gehorchen wir der Demokratie dieser neuen Staatsform. Und die Deutschen sind immer effektiv und sind effektiv in Durchsetzung der Demokratie. Ich würde auch sagen, wir haben heute die beste Demokratie, die wir je hatten. Aber sie ist für mich auf einem unglaublichen Flugsand gebaut.
Sie gehen ja heute auch an Schulen, machen Lesungen aus Ihren Büchern, diskutieren mit Jugendlichen drüber. Wie offen und aufgeschlossen erleben Sie die Jugendlichen dabei?
Also sie sind unheimlich interessiert, weil ich halt durch meine persönlich familiäre Verstrickung mit einem Massenmörder anderes erzählen kann, als sie sonst erfahren im Unterricht. Der Unterricht ist hier in den deutschen Schulen in der Zwischenzeit unheimlich gut. Die jungen Leute sind eher völlig abgefüllt mit Kenntnissen über das Dritte Reich. Aber der persönliche Zugang, der kommt halt entweder durch die Zeitzeugen von den überlebt habenden Opfern von uns oder eben durch so ein Täterkind wie mich. Und da sind sie zuallererst alle quer durch die Schulen total geschockt, wie ich, wie ein Mensch mit seinen Eltern umgehen kann, nämlich so bösartig wie ich. Und dann ergibt sich immer im Gespräch, das meist sehr lebhaft ist. Die interessieren sich sehr. Wenn es aber zu den Stellen kommt, wo ich dann sage, ja, wie ist denn das? Haben Sie sich schon mal je hineingedacht in ein Schicksal? Stellen Sie sich doch mal vor, Sie werden aus Ihrem Haus geprügelt, Sie werden auf einen Lastwagen geschmissen, Sie werden am Bahnhof einer Wiese hingeschmissen und dort bewacht. Dann kommen Sie in einen Viehwagen und mit Ihnen ist sind ihre Eltern und ihr Bruder und ihre Schwester und dann werden sie an einer Rampe ausgeladen und dann werden sie aufgeteilt und ihre Eltern werden weggeführt und sie wissen da schon vom Gemauschel allgemein und Geraune, die werden jetzt ermordet. Haben Sie sich jemals in so eine Situation hineingedacht? Und da schaue ich immer, die Deutschen sind ja vor allem in der Jugend ein sehr hübsches Volk, muss ich immer feststellen. Und da sehe ich immer auf Gesichter, die das eigentlich sofort ablehnen.
Also die das nicht wollen, sich da reinversetzen.
Ja.
Aber vielleicht auch, weil sie es so unglaublich schrecklich und schockierend finden, dass man sich da gar nicht reinversetzen möchte.
Naja, finde man sollte es tun.
Haben die Jugendlichen Sie schon mal gefragt, was Sie letztlich dazu bewogen hat, in Deutschland zu bleiben? Es wäre ja durchaus verständlich gewesen, wenn Sie ins Ausland gezogen wären, nachdem zum Beispiel die Deutschen 1987 auch empört auf Ihr Buch über Ihren Vater reagiert haben, statt Sie dafür zu feiern, dass Sie sich so kritisch mit dem Vater auseinandersetzen.
Es ist ja, erstens liebe ich Deutschland. Ich bin aufgewachsen mit unseren Heldensagen von Siegfried über was weiß ich. Ich habe also wirklich eine starke Liebe zu Deutschland und halte eben den Schmerz aus über diese 12 Jahre. Weil unter den 20 Millionen echten Demokraten, und die treffe ich ja immer, denn nur solche laden mich ein an die Schulen oder in andere Gebäude, wo ich dann öffentlich lesen kann, es sind wunderbare Menschen. Wir haben eine tolle Liberalität. Wir haben einen super Humor eigentlich. Das ist teilweise wunderbar. Wunderbar. Ich denke doch gar nicht dran, zumal ich im Abitur in Englisch eine 5 hatte, dass ich irgendwo auswandere. Na,
das kommt gar nicht in Frage. Sie haben ja auch 3 Enkelkinder. Ihr wäre jetzt etwas spät mit dem Auswandern, ne?
Ja, das stimmt auch.
Herr Frank, ich habe jetzt zum Abschluss noch ein kleines Dankeschön für Sie, dass Sie Zeit für Leute hatten. Nämlich, dass Sie ja deutsche Literatur, wie Sie schon erwähnt haben, sehr mögen. Das Buch eines berühmten, aus einer kleinen Gemeinde hier in Rheinland-Pfalz stammenden Dichters, Karl Zuckmayer nämlich. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben über seine Beobachtungen der Nachkriegszeit in Deutschland. 1946 ist er im Auftrag des amerikanischen Kriegsministeriums 5 Monate durch Deutschland gereist. Und was er da gesehen hat, ist wirklich spannend zu lesen. Vielleicht kennen Sie es ja schon, dann verschenken Sie es an Ihre Enkel. Oder lesen Sie.
Nee, kenne ich nicht. Ja. Das gebe ich nicht her. Wenn Sie es mir denn schenken.
Natürlich, Sie kriegen es postwendend zugeschickt. Ich habe es neben mir liegen.
Das ist toll.
Herzlichen Dank, Herr Frank, dass Sie Zeit für Leute hatten, dass Sie sich so engagieren, und alles Gute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.